Ja, herzlich willkommen. Neueste Recruitention-Folge. Heute geht es mal wieder um Recruiting und zwar genau darum, warum so viele Unternehmen am Recruiting scheitern, warum sie ihre Stellen sehr lange nicht besetzt kriegen, warum Stellen einfach lange offen bleiben und am Ende vielleicht irgendwie besetzt werden, aber oft auch mit ja, nicht so sehr gut passenden Personen. Darum geht es in der heutigen Folge.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.
Ja, Christoph, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kennst du die Situation? Als Unternehmen schalten eine Stellenanzeige und es bewirbt sich niemand oder nur Menschen, die einfach nicht passen. Und am Ende heißt es dann, ja, ne, der Markt ist leergefegt.
Ja, ich glaube, da hatten wir schon mal so ein paar Gespräche, dass da, also Klienten sagten, ja, ich finde keinen. Ich hab's HR gegeben, aber die finden niemanden.
Ja, und wir haben schon alles versucht. Aber es ist halt.
Auch sehr beliebt, wir haben schon alles versucht.
Aber es
Ja,
ist ja
aber.
Fachkräftemangel, ne?
Ja, der Fachkräftemangel, und dann kommt also der tiefe Seufzer, und dann kommt, ach ja. So ist es halt.
Genau. Aber ne, das ist genau das, was ganz oft passiert, wenn Recruiting halt einfach ein Glücksspiel ist. Und Recruiting ist dann ein Glücksspiel, wenn du keinen Plan hast. Und das sehe ich leider sehr, sehr oft, wenn man mal hinterfragt, was sucht er denn eigentlich ganz genau? Was sind denn die Kriterien, die unbedingt erfüllt sein müssen, damit jemand auf die Stelle passt? Wo ist Flexibilität? Wo kann man innerhalb des Onboardings und der Einarbeitungszeit bestimmte Dinge noch lernen? Ja, und genau. Und darum soll es heute gehen. Dieser Plan. Da bin ich absoluter Verfechter davon, dass man den eben macht, bevor man überhaupt anfängt, irgendeine Stellenanzeige zu schalten, irgendwie sich zu überlegen, wo finden wir denn die Personen? Weil ohne den Plan kannst du dir das gar nicht überlegen. Du kannst keine vernünftigen Entscheidungen treffen.
Also, da ist ja gut, dass der liebe Gott irgendwann mal den Recrutention Podcast erfunden hat. Denn Mike, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wird jetzt aus dem Nähkästchen plaudern und mal verraten, was ein ordentlich funktionierender Plan ist. Weil in der Tat, ich glaube, dass ist auch gar nicht so easy. Ja, wir sind jetzt da so drüber gebügelt, ein bisschen über planlose Firmen, oder wir haben schon alles versucht. Und in der Tat ist es ja auch so, dass viele Firmen schon viel versucht haben, und weil sie eben gehört haben, dieses oder jenes oder wie auch immer. Aber Mike, nimm mich doch mal mit oder nimm uns doch mal mit auf die Reise. Was bedeutet denn überhaupt ein guter Plan? Wie kann ich das angehen?
Du sagst, es ist gar nicht so einfach, da stimme ich dir zu. Es ist aber auch gar nicht so schwierig, weil am Ende, ne, wie du gerade gesagt hast, die Fachabteilung sagt, ich habe es an HR gegeben, aber die liefern nichts. Und das ist schon der erste große Fehler. Also für mich beginnt dieser Prozess immer damit, dass sich Recruiting oder HR, wenn es in einer Person ist, mit der Fachabteilung zusammensetzt und dass man eben wirklich mal sich Zeit nimmt, eine halbe Stunde, besser noch eine Stunde, und aufschreibt, was suchst du denn konkret? Vielleicht gibt es eine Stellenbeschreibung, an der man sich entlanghangeln kann. Da kann man rausfiltern, was sind die absoluten Must-Have-Kriterien. Ne, dass man sagt, ich suche hier einen Softwareentwickler, und wenn der keine Java-Erfahrung hat, oder eine andere verwandte Sprache, dann wird das nicht funktionieren. Wenn der einfach bestimmte Zertifizierungen nicht gemacht hat, oder wenn er sich mit bestimmten Themen nicht beschäftigt hat, dann wird es nicht funktionieren. Und dann eben auch immer hinterfragen, warum ist das gerade so wichtig? Das find ich ganz, ganz sinnvoll, damit man eben auch eine Erklärung hat. Und dann, weil der Recruiter oder das Recruiting, das sind ja die ersten, die mit den Kandidaten und Kandidatinnen in Kontakt kommen. Ja, das sind die, die eingehende Bewerbungen ausfiltern, die auch dem Fachbereich dann entsprechend die Arbeit abnehmen, sich jede Bewerbung anschauen zu müssen. Und wenn Recruiting nicht versteht, was der Fachbereich wirklich sucht, dann stockt der ganze Prozess, dann dauert alles zu lange, dann kriegen Bewerbende keine Rückmeldungen, dann liegt das alles ewig irgendwo im Posteingang rum. Genau, und deswegen wirklich am Anfang sich Zeit nehmen und einen Plan ausarbeiten, oder was heißt Plan? Ein vernünftiges Stellenbriefing, dass man eben als Recruiting zum einen versteht, was sucht der Fachbereich, aber auch den Fachbereich hinterfragt. Hast du da mal drüber nachgedacht, ob das wirklich sinnvoll ist, was du dir hier überlegt hast? Wenn jetzt zum Beispiel sehr beliebte Frage, wenn in dem Entwurf von der Stellenanzeige steht, irgendwie abgeschlossenes Studium ist ein absolutes Must-Have, dann hinterfrage ich immer, ob es das wirklich braucht, und frage gerne, was machen wir denn mit einem Kandidaten, der zwar das Studium nicht abgeschlossen hat, aber der seit 8 Jahren in genau diesem Umfeld arbeitet und genau das macht, was ihr hier sucht. Und dann ist die Antwort immer oder so gut wie immer, klar, ne, passt genauso. Also dass man eben das nicht einfach nur eine Bestellung entgegennimmt als Recruiting vom Fachbereich, sondern das Punkt für Punkt hinterfragt, was steckt dahinter, warum ist das wichtig für dich. Ich habe kürzlich ein Beispiel gehabt, auch im Software-Umfeld, wo aber deutsche Sprachkenntnisse extrem wichtig waren. Das musste nicht Muttersprachniveau sein, aber es musste eben auf einem Level sein, dass die Person eben alles versteht, was gesagt wird, und auch alles fließend ausdrücken kann, weil eben der fachliche Kontext von der Software ziemlich kompliziert ist. Und weil dann einfach ein fehlendes Sprachverständnis dazu führt, dass man die Software auch nicht sinnvoll entwickeln kann, weil man dann den Kontext nicht versteht. So, und dann verstehe ich, warum da eben fließende Deutschkenntnisse erforderlich sind. Und das ist dann das Ergebnis von dem Plan. Wenn ich jetzt eine Bewerbung reinkriege von jemandem, der Deutsch auf einem B1-Level spricht, dann weiß ich, den kann ich aussortieren. Das wird nicht funktionieren. Genau, und das ist am Ende für mich der Hauptgrund, warum ich diesen Plan so sehr propagiere, und weil ich da auch dahinter bin. Weil nur so du vernünftige Entscheidungen treffen kannst. Wenn du
also was ich höre, Mike, ist, dass es da letztendlich so, du hast ja vorhin von diesen Must-Have und Nice-to-Have gesprochen. Und was ich höre, ist, dass eventuell tatsächlich schon mal ein grundlegendes Missverständnis da ist, was auch den Plan betrifft, indem ich gebe eine Bestellung ab, ja, und das steht also alles auf meine Spezifikationen. Der sollte also zwei Studiengänge gehabt haben und maximal Anfang 20 sein und bereits internationale Erfahrung und Führungserfahrung in der und der Budgetgröße und das am besten noch in dem SAP-Umfeld. Das ist sozusagen meine Bestellung. Und jetzt geht also HR oder die Recruiter gehen raus und versuchen jetzt alles, um da draußen den 20-jährigen Doppelstudium SAP-Spezialisten mehrsprachig mit internationaler Erfahrung zu probieren. Also alle bekannten, wirklich gut funktionierenden Mechanismen aus, scheitern aber daran, weil einfach die Bestellung falsch war.
Genau, weil es das, was in der Bestellung drinsteht, schlicht und ergreifend nicht gibt.
Ja. Weil es das nicht gibt und eigentlich die Bestellung so eine Art Wunder-Wishlist eigentlich darstellt und nicht das, was wir wirklich essentiell brauchen. Richtig?
Richtig, genau. So, und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich so eine Bestellung bekomme, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit das oder das aufzulösen. Da kann man dann zum einen mit dem Fachbereich diskutieren, wo können wir es aufweichen? Ja, muss es eben wirklich das Doppelstudium sein? Oder muss es einfach eine bestimmte Erfahrung sein, die jemand mitbringt? Oder reicht ein absolviertes Studium, weil ihr dann sagt, den Rest können wir der Person beibringen? Man kann aber auch überlegen, ob man ja, diese Wunder-Wishlist, wie du sie genannt hast, einfach aufteilt. Ob das zu viel für eine Stelle ist. Ob das Anforderungen sind, die man mit einer Stelle gar nicht abdecken kann. Ja, und dann muss man sich nochmal Gedanken über das Budget machen, ob man das Budget hat, um zwei Stellen daraus zu machen. Oder ob man bestimmte Aufgaben aus dieser Wishlist in das bestehende Team hineinverteilen kann, sodass das, was wir jetzt dann wirklich noch von außen suchen, einfacher zu finden wird. Ja, das sind alles diese Gedanken, die man sich ganz am Anfang machen muss, weil man eben sonst, wie du sagst, in den allermeisten Fällen passiert dann, dass Stellenanzeigen geschaltet werden und es bewirbt sich aber einfach niemand drauf, weil entweder das einfach Anforderungen sind, die niemand erfüllt, oder weil alles viel zu schwammig formuliert ist, ne, weil so diese klassischen Standardformulierungen da drin stehen, dass jemand teamfähig sein muss und ein abgeschlossenes Studium haben muss und was weiß ich, was in jeder Stellenanzeige drin steht. Da bewirbt sich aber auch niemand drauf, weil sich niemand angesprochen fühlt. Das heißt, auch da bin ich ein großer Freund davon, dass man eine Stellenanzeige möglichst konkret formuliert, dass man wirklich da reinschreibt, was suchen wir eigentlich? Auch mit einer gewissen Ehrlichkeit, ja, dass man sich auch traut, zum Beispiel dann spätestens im Interview Schattenseiten zu nennen von der Stelle oder zumindest abzuprüfen. Ich sehe das als Herausforderung, ich als Rekruter oder ich als einstellender Manager, und abprüfe, ob das der Kandidat auch so sieht oder ob der sagt, ja, das ist doch eine coole Herausforderung, her damit. Und das eben, weil so ein klares Profil, wenn ich ein klares Profil habe, das führt auf der einen Seite dazu, dass ich wahrscheinlich weniger Bewerbungen bekomme oder weniger passende Bewerbungen bekomme, aber die dann reinkommen, das sind dann auch Leute, die sich in dem Ganzen wiedersehen, weil ich vorher klar kommuniziert habe, das und das suchen wir ganz genau und das suchen wir eher nicht. Und das führt dann eben auch dazu, dass du zum einen Geschwindigkeit aufbaust, weil du schnell Entscheidungen treffen kannst, weil der Rekruter schon innerhalb von kurzer Zeit die Bewerbung screent und sagt, okay, der erfüllt 3 von 4 Hauptkriterien, den laden wir ein. Und die nächste Bewerbung erfüllt nur 1 von 4 Hauptkriterien, das ist eine Absage. Da muss man sich nicht mehr damit beschäftigen. Da muss der Fachbereich keine Zeit rein investieren. Da muss man nicht nochmal die Bewerbung hinschicken und sagen, guck dir bitte mal an, ich weiß es nicht. Sondern man hat einen klaren Kriterienkatalog und weiß, wenn das erfüllt ist, gibt es ein Gespräch. Wenn das nicht erfüllt ist, gibt es eine Absage. So, und dadurch kriegt derjenige, egal ob ich jetzt den Kandidaten über eine Direktbewerbung bekommen habe, ob der aus dem Active Sourcing stammt, ob das über Social Media reingekommen ist, das sind alles Dinge, die du anhand deines Plans ja dann auch vernünftig planen kannst. Du weißt, wo deine Zielgruppe unterwegs ist, wo du sie findest und wie du an sie rankommst. Und dann aber eben auch, wenn du den Erstkontakt hast, kannst du sofort eine Entscheidung treffen, es macht Sinn, hier weiterzumachen oder es macht keinen Sinn. So, dadurch kriegt jeder, egal ob positiv oder negativ, eine schnelle Rückmeldung. Und das schafft Vertrauen. Das zahlt auch in die Employer Brand am Ende ein. Weil es ist ja auch eine der großen Beschwerden in der Bewerberwelt, dass es keine Rückmeldungen gibt. Und wenn, dann sind sie nichtssagend. Und auch das, genau, sind so einfach Dinge, die können nur entstehen, wenn du einen klaren Plan hast.
Naja, das ist für mich aber tatsächlich auch schon mehr als nur ein klarer Plan. Da stecken ja durchaus auch in der Tat vielleicht sogar ein paar Prozesse oder zumindest, dass zum Beispiel die Recruiting-Abteilung diese Fachabteilung wirklich auch dahingehend coacht und mit denen arbeitet, was braucht ihr denn wirklich, und dort auch wiederum durch diese Sachen, was du gerade gesagt hast, entsteht ja auch eines, dass die Zeit, jemanden zu suchen, ist ja viel kürzer. Ja, und dadurch entsteht natürlich eventuell auch so ein Aha-Effekt für die auftraggebende Abteilung, dann auch wirklich zu sagen, okay, das ist eigentlich super, weil dadurch habe ich wirklich also einen exakten Fit, auch das, was ich wirklich brauche, und schreibe nicht irgendeine Fantasiewunschliste auf, sondern exakt das Profil, was ich suche. Und in dem Moment komme ich viel klarer auch an diese Zielgruppe rein.
Genau,
Macht für mich total viel Sinn.
weil du eben auch sofort die Rückmeldung kriegst. Wir im Recruiting glauben, dass es das auf dem Markt gibt, was du suchst oder was wir jetzt hier gemeinsam erarbeitet haben. Ja, das, was als erstes in der Bestellung drin stand, da könnten wir ein ganzes Jahr suchen und würden niemanden einstellen. Na, und jetzt haben wir das mal auf ein vernünftiges Maß runtergebrochen und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir Active Sourcing machen? Reicht es uns, wenn wir eine Stellenanzeige schalten? Müssen wir irgendwie über Social Media gehen? Welche Unterstützung brauchen wir vielleicht noch von außen, weil wir selber die Ressourcen nicht haben, um eine Direktansprache zum Beispiel zu machen? Alles das. Na, und du sagst, das ist mehr als ein Plan. Die Kompetenz, die da reinfließt, ist natürlich mehr als ein Plan, gar keine Frage. Das ist die zusammengeführte Kompetenz von Fachabteilung und Recruiting. Die müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, die müssen als Team agieren, im gesamten Recruiting-Prozess von vorne bis hinten. Und wenn sie das tun und wenn Recruiting eben auch so aufgestellt ist, dass diese beratende Funktion wahrgenommen werden kann und dass man eben auch im Fachbereich so wahrgenommen wird, ja, dass da ein gewisses Vertrauen besteht, dass der Fachbereich gelernt hat und erkannt hat, ja, hier im Recruiting, da ist echt Kompetenz unterwegs. Ich vertraue mich denen an, ja, guten Gewissens, und ich weiß, die werden am Ende, werden wir die Stelle bestmöglich besetzen. So, und das ist die Kompetenz, die aus dem Recruiting kommen muss, und aus der resultiert dann dieser Plan, auf dem alles Weitere basiert. Und dann gehst du eben auch zum Beispiel im Active Sourcing nicht mehr los und schreibst, hey, hier, cooler Job bei toller Firma, melde dich mal, wenn du was hast, sondern du kommst ja auch weg von wir suchen das, und hin zu wir brauchen jemanden, der uns dieses Problem löst, zum Beispiel. Ja? Und das habe ich in deinem Profil gesehen, lieber LinkedIn Nutzer oder Nutzerin, und kann eine sehr klarere Erstnachricht an diese Person schreiben und habe dadurch eine viel höhere Rückmeldungsquote. Ja? Und auch da ist wieder dasselbe Thema. Wenn ich da klar bin in dieser Erstnachricht, dann kann die Kandidatin, die ich angeschrieben habe, sich selber fragen, ist das das, was ich für mich will, oder ist es das nicht? Und dann kommt zurück, nö, da sehe ich mich nicht, dann ist es aber auch okay. Weil dann passt es eh nicht hinten raus. Oder jemand sagt, boah, das ist echt mein Ding, das klingt spannend, lass uns mal reden. Und das erreichst du eben auch wiederum nicht, wenn du 0815 Anfragen ausschickst. Ja? Und das zieht sich durch den gesamten Prozess, das geht im Interview weiter. Du kannst im Interview zielführendere Fragen stellen, weil du ein Zielbild hast. Du schaffst eine Vergleichbarkeit zwischen deinen Kandidaten und Kandidatinnen. Du hast eine klare Liste mit Kompetenzen, mit Eigenschaften, die du brauchst, in der Rolle, die du besetzen willst. Und auf dieses Zielbild hin kannst du deine Fragen stellen und kannst nach konkreten Vorerfahrungen fragen. Ja, am Ende das Ganze auch vergleichen und kannst sagen, okay, hier Kandidatin A war in dem Bereich super stark, hat aber leichte Defizite da, und bei Kandidat B ist es andersrum. Und dann kann man sich überlegen, womit können wir besser leben? Was können wir besser coachen? Was können wir besser schulen hinten raus? Ja? Und wie gesagt, alles steht und fällt mit einem vernünftigen Plan, den man ganz am Anfang von dem Prozess gemacht hat.
Ja. Ja, letztendlich lädt es ja tatsächlich ein, wie so eine Art Checkliste da auch mal aufzubauen und sich
Absolut.
wirklich zu vergegenwärtigen, was müsste ich machen.
Genau. Ganz, ganz simples Beispiel. Ich hab bei einem meiner Kunden, Wir haben Führungskräfte im Lagerbereich gesucht. Ganz viele interne Bewerbungen. Viel mehr Bewerbungen, als wir Stellen zu vergeben hatten am Ende des Tages. Und da haben wir mit einer sogenannten gewichteten Entscheidungsmatrix gearbeitet. Das war eine schlichte Excel-Tabelle, also nicht ganz schlicht, aber in der Handhabung schlicht, wo wir eben Kriterien eingeben konnten, den Kriterium eine Gewichtung verpassen konnten. Und dann eben nach jedem Gespräch mit jedem Kandidaten und jeder Kandidatin Punkte vergeben haben für jedes Kriterium und haben eben vorher festgelegt, es müssen 80% erfüllt sein, damit jemand in die engere Wahl kommt. Und es darf kein Punkt unter einer bestimmten Punktzahl, also kein Kriterium unter einer bestimmten Punktzahl landen. So, und dann hast du am Ende eine Liste, in der stehen Zahlen. Und da steht 78%. Und wenn du gesagt hast, ich brauche aber 80%, dann kann man noch mal kurz drüber nachdenken, ob man sich vielleicht in irgendeinem Kriterium ein bisschen verschätzt hat bei der Person oder ob man da noch mal drüber nachdenken möchte. Und wenn da steht 45%, dann ist es eine klare Absage. Und das kannst du auch begründen. Das kannst du dem Betriebsrat gegenüber begründen, wenn da Nachfragen kommen. Das kannst du dem Kandidaten als Rückmeldung geben. Dann kannst du sagen, wir sehen dich in dem Bereich und in dem Bereich schon echt gut, aber in zwei anderen Bereichen, nämlich der und der, da musst du noch was machen. Da musst du dich noch entwickeln. Und wir helfen dir gern dabei. Ja? Es hat so viele Vorteile aus meiner Sicht.
Und in der Tat, selbst bei einer Absage hinterlässt das bei dem Bewerber, bei der Bewerberin einen positiven Eindruck. Weil in der Tat, ich glaube, ich meine, ich habe ja jetzt einiges an Bewerbungen bei Klienten gesehen. Ich habe einiges an natürlich auch dementsprechend Absagen gesehen. Ich kann mich nicht an einen, doch stimmt nicht, ich kann mich an einen Fall erinnern, in all den Jahren an einen Fall erinnern, wo es eine individuelle Absage gab. Mit anderen Worten, da differenziert man sich bereits total, ja, von diesen üblicherweise, diesen Standard, die natürlich klar, die meisten Absagen sind eben auch so formuliert, dass man nach Möglichkeit nicht gegen irgendein AGG oder was auch immer für Regularien potenziell verstößt und so weiter. Aber in der Tat, ein individuelle Formulierung wäre unheimlich schön.
Ja, das ist leider eben mit dem AGG so gut wie ausgestorben, dass es da echte individuelle Rückmeldungen gibt. Was ich aber zum Beispiel gerne mache, ist, also wenn es tatsächlich ein Gespräch gab mit der Person und wenn es die Zeit zulässt, ich rufe kurz an und übermittle die Absage persönlich und erkläre auch kurz, warum, also was zur Absage geführt hat. Ja, weil es eben immer auch einen anderen Eindruck hinterlässt.
Absolut, ja, genau. Und das kann man ja trotzdem auch immer noch wertschätzend verpacken und so weiter, ja, und man muss ja auch nicht eben sagen, dass man die Person als die größte Pappnase westlich von Santa Fe empfunden hat oder so, ja.
Tunlichst nicht, ja. Nein, aber auch das, ne, da sind wir wieder beim Thema wisse, was du suchst, ohne du vorher definiert hast, was du eigentlich wirklich suchst, kannst du auch keine Absage begründen. Ja? Zumindest nicht sachlich. Dann kannst du sagen, deine Nase hat mir nicht gefallen oder irgendwas, die Chemie hat nicht gepasst. Aber daraus lernt ja der Bewerbende auch nichts. Da kann man ja kein Feedback draus ziehen.
Ja, das macht für mich total viel Sinn und ich glaube, am Anfang hatte ich gedacht, naja, Plan bedeutet, klar, so eine Checkliste, ich muss jetzt eine Anzeige schalten, dann muss ich Social Media suchen, dann muss ich, ja, so dieses Exekutive eben, dabei geht es ja gar nicht darum, sondern dieses ganze Ausführende hinterher ist eigentlich zum Scheitern verdammt, wenn ich vorher meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Das ist eigentlich deine Message.
Ganz genau, ganz genau. Über alles, was auf dem Plan aufbaut, würde ich mich auch gerne noch in einer der nächsten Folgen unterhalten. Aber heute ging es mir erstmal tatsächlich darum, warum brauchst du diesen Plan? Ja, das wollte ich einfach noch mal ganz klar rausstellen, weil ja, bin lang genug Recruiter, sehr oft erlebt zu haben, dass es diesen Plan eben nicht gibt und dass das ganze Recruiting im Chaos versinkt. Genau. Ja, aber dann sind wir ja schon quasi bei der Frage, was macht man denn beim nächsten Mal?
Ja, da will ich dich tatsächlich mal wieder in einen, schon lange nicht mehr, stimmt nicht. Ich würde gerne mal wieder ein spezielles KI-Thema uns auf die Liste setzen wollen, worüber ich in der Tat so ein paar Mal jetzt schon gestolpert bin in letzter Zeit, nämlich künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, und das ist ja der Grund, warum Arbeitgeber das auch so pushen, ist, wir erhoffen uns dadurch einen Gewinn an Produktivität, an Effizienz, an ja, was auch immer. Also sozusagen als ein Zugewinn. Und gleichzeitig gibt es aber auch natürlich so bestimmte Aspekte, die da drin zum Beispiel ja, mit bestimmten Microsoft-Applikationen, wo zum Beispiel die Teilnahme von Mitarbeitenden in Teams-Sessions gemessen wird oder ja, und sehr viel auch Kontrolle, also Produktivität übersetzt wird sogar in Kontrollmechanismen durch den Arbeitgeber, die zu einem guten Teil für Arbeitnehmende nicht transparent ist. Und wir haben also hier so ein Wandeln auf einem relativ schmalen Grat zwischen Kontrolle, Produktivität und irgendwo dazwischen, der Grat nennt sich Vertrauen. Ja, und genau darüber, über dieses vielleicht auch etwas ambivalente und nicht ganz eindeutige Thema, darüber würde ich gerne mit dir in der nächsten Folge sprechen.
Ja, super relevant und vor allem immer mehr relevant. Ja, da kann ich nur sagen, freue ich mich drauf. Sag danke für diese Folge und freue mich echt auf die nächste.
Auf die nächste Folge, Mike.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.